Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Jesus, du Retter dieser Welt, du Sieger, der auferstandene Herr und Heiland, wir loben und preisen dich und wollen von diesem Lob herkommen und auf dich hören, weil du uns den Weg zeigst, weil du uns sagen kannst, wie wir leben sollen, wie wir die Ehre bereiten dürfen. Bitte hilf uns dabei, bitte hilf bei allem Reden und Hören und wirke du mit deiner Macht und Liebe in unserem Leben, darum bitte ich dich. Amen. Im Jahr 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Es war ein großes Ereignis, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. So hat er es gesagt. Und es ist wirklich was Erstaunliches. Also wie viel Technik muss man entwickeln, dass da alles gut klappt? Alles dahin fliegen lassen, es jeweils an die Umlaufbahn der Erde und des Mondes anpassen, landen und so, dass dann auch alles funktioniert, dass alles wieder zurückgehen kann. Also wirklich beeindruckend, was Menschen da geleistet haben. Auf dem Mond haben die Astronauten dann ein paar Untersuchungen gemacht, ein paar Gesteinsproben mitgenommen und auch ein paar Dinge dagelassen. Sie haben auch diese kleine Metallscheibe dagelassen. Und auf der Metallscheibe waren kleine eingravierte Botschaften von 73 Staatsoberhäuptern. Auch Papst Paul VI. Als Staatsoberhaupt des Vatikans reichte eine Botschaft ein, die seitdem auf dieser Metallscheibe auf dem Mond liegt. Neben einem kurzen Kommentar, den er da draufschreiben lassen, hat er einfach einen Bibeltext eingereicht. Ein Psalm. Psalm 8. Und in Psalm 8 heißt es unter anderem: Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du Gott sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Man blickt in den Sternenhimmel, man sieht den Mond, sieht diese ganze Pracht, die sich da vor einem auftut und man fragt sich, was ist der Mensch, dass du Gott auf ihn achtest? Und so sind hier diese zwei Dinge miteinander verbunden. Psalm 8 auf dem Mond. Der Mensch hat es bis zum Mond geschafft. Aber wie klein sind wir doch im Universum. Und mit diesem Psalm 8 wollen wir in eine neue Predigtreihe starten zu genau dieser Frage. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch vor Gott? Was ist sein Platz in dieser Welt? Wie ist der Mensch beschaffen? Was macht ihn aus? Wie funktioniert der Mensch? Dazu wollen wir uns in den nächsten Monaten ein paar Texte anschauen. Und auch die letzten Predigten von Weihnachten und Silvester passen da ganz gut rein. Heute geht es mit Psalm 8 um die Stellung des Menschen im Universum. Ich habe den Psalm überschrieben mit klitzekleine Erdenbürger, eingesetzt als hohe Würdenträger zum Lobe unseres großen Gottes. Und wir starten mit uns, den klitzekleinen Erdenbürgern. Aber vorher stoßen wir noch auf eine Überschrift, Vers 1. Dem Chorleiter nach der Gittit, ein Psalm von David. Also David hat im Psalm geschrieben, es ist ein Lied, das gesungen wurde. Und der Chorleiter, der die Musik im Tempel leitete, der sollte das machen, das dirigieren, anleiten. Und er wusste auch, was nach der Gittit heißt. Wahrscheinlich meint das eine bestimmte Art und Weise, das Lied vorzutragen. Vielleicht meint es eine Melodie. Und dann kommt Vers 2. Wir schauen da erst bei Punkt 3 nochmal genauer drauf. Ich lese ihn jetzt schon einmal vor, Vers 2. Und dieser Vers wird dann ganz am Ende nochmal wiederholt. Das ist wie ein Rahmen um den Psalm. Also Vers 2 und der erste Satz ist genau der gleiche nochmal in Vers 10. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Also es geht gar nicht um den Menschen, sondern es geht um Gott. Das ist der Rahmen in dem Psalm. David kommt von der Herrlichkeit und Größe Gottes her und wird da auch später wieder landen. Und dazwischen, da geht es um den Menschen. Er sagt, Gott, du bist so groß. Und dann kommt Vers 3. Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Vers 3. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Also hier ist beschrieben, dass Gott abgelehnt wird. Er hat Feinde. Und die werden hier richtig bedrohlich und aggressiv beschrieben. Es sind Bedränger und sie sind durstig nach Rache. Und was tut Gott? Er nimmt Babys, kleine Kinder und nur das, was sie sagen, benutzt er. Gott benutzt die Worte oder das Gestammel von Babys, um damit seine Macht auszuüben. Seine Macht aus dem Gestammel von Babys, um diese aggressiven und bedrohlichen Feinde völlig zu entwaffnen. Er bringt sie zum Schweigen. Und dann ist das etwas, was wir auch in anderen Stellen der Bibel sehen. Gott benutzt das Kleine, das Schwache, das Ohnmächtige. Er benutzt es, um darin seine Größe und seine Macht zu zeigen. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, sagt er. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Denn das Schwächste, was man sich vorstellen kann, ist in der Hand Gottes immer noch so viel stärker als das Stärkste, was wir Menschen aufbieten können. Und trotzdem stößt das auf. Wieso nimmt Gott das Kleine? Er könnte seine Macht doch auch so richtig demonstrieren. Darauf antworten die nächsten Verse. Gott handelt generell so. Bei Menschen ist das grundsätzlich so. Also auch erwachsene Menschen, auch da ist das so. Und das sind die Verse, die wir gerade hatten. Beim Blick in den Sternenhimmel spricht David über den Menschen generell, Vers 4 und 5. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Also David schaut in den Nachthimmel, sieht die Sterne, den Mond, diese ganze Pracht, die sich da vor ihm auftut, diese Größe, beeindruckend. Und er weiß, Gott hat das geschaffen. Und dann wird ihm bewusst, was bin ich dann eigentlich? Was sind wir Menschen überhaupt? Wie klein bin ich denn? Und dann steht hier der Schöpfungsbericht im Hintergrund. 1. Mose 1, Gott schuf das ganze Weltall. Und dann auch den Menschen. Auch mit 1. Mose 2, der Mensch vom Erdboden genommen. Gott formt ihn aus Bodenmaterial. Der Mensch ist ein Erdling. Aber Gott haucht ihm Leben ein, eine Seele, einen Geist, füllt ihn in besonderer Weise. Er ist als Ebenbild Gottes geschaffen, dessen Beziehung haben kann mit Gott. Und genau danach fragt David ja. Er fragt nicht einfach, was ist der Mensch an sich, sondern was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst? Also David fragt nach der Beziehung des Menschen zu Gott. Beziehungsweise eigentlich noch genauer müsste man sagen, er fragt nach Gottes Beziehung zu uns. Was sind wir, dass du an uns denkst? Also was ist dein Plan mit uns? Was willst du mit uns anfangen? Wie kommst du dazu, dass du Interesse an uns hast? Was ist dein Platz für uns im Universum? Ich sehe den Himmel, die Sterne, den Mond, so eine Pracht und Herrlichkeit. Was willst du, Gott, dann mit uns kleinen Erdenbewohnern? Warum sind wir dir so wichtig? Und allein diese Frage, warum sind wir dir, Gott, so wichtig, ist vor Gott eine gute Frage, weil sie kaum ohne Demut gestellt werden kann. Und Gott liebt diejenigen, die sich vor ihm demütigen, die demütig anerkennen, wie Erdenbürger, wir sind ganz schön klein. Wir sind Klitze, klein. Und das zeigt sich auch durch folgende Begebenheit. Weißt du noch, wo du am 19. Juli 2013 warst? 19. Juli 2013. Weiß es irgendjemand? Hochzeitstag oder so? Damals wurde von einer NASA-Raumsonde dieses Foto hier vom Saturn geschossen. Aus 1,2 Millionen Kilometer Entfernung zum Saturn. Und auf dem Foto sind auch andere Planeten drauf. Man sieht das nicht. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ja, ein bisschen. Also das ist rangezoomt und ein bisschen über diesem hellen Lichtschein ist ein kleiner, blasser Punkt. Seht ihr ihn? Ja. Das ist die Erde. Ein kaum zu erkennender, blasser Punkt. Die Sonde war 1,45 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Und jetzt ist die Frage, wo du an diesem Tag warst und was du da gemacht hast. Die NASA hatte vorher angekündigt, dass sie die Erde fotografieren würden. Und sie haben dazu aufgerufen, zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Himmel zu schauen und zu lächeln. Also, dass wenn das Foto geschossen wird, ganz viele Menschen nach oben schauen und in die Kamera lächeln. Das war natürlich nur als Gag gemeint. Aber das Bild trägt tatsächlich den Titel The Day the Earth Smiled. Also der Tag, an dem die Erde lächelte. Die Idee der NASA war es, Menschen ins Nachdenken über unseren Platz im Universum zu bringen und über das Leben auf der Erde zu staunen. Der Tag, an dem die Erde lächelte. Und genau das wird auch deutlich, wenn wir Psalm 8 lesen. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, wo du über dich selber nachdenkst, du vielleicht irgendwas anschaust und überlegst, sag mal, ist eigentlich nicht komisch, dass ich überhaupt was sehe und ich überhaupt denke? Was soll das alles? Also man ist verwundert darüber, dass man selbst existiert und das, wo es doch um einen herum so viel anderes gibt. Und zwar anderes, das auch irgendwie sehr groß und bedeutsam erscheint. Viel größer als man selbst. Oder auch wie David hier, du in den Nachthimmel schaust oder du in den Alpen von einem Berg aus hunderte weitere Berggipfel siehst und man auch dabei ein mulmiges Gefühl bekommt und sich fragt, ist es nicht komisch, dass ich auch irgendwie von all dem ein Teil bin? Was hat es damit auf sich? Und man nimmt ja die Welt immer aus seiner eigenen Sicht wahr. Also was ich fühle, was ich denke, das ist so ganz direkt da. Was ich fühle, was ich denke, ist so unmittelbar wie sonst nichts. Es ist das, wie ich die Welt sehe und erlebe. Und dann fühlt es sich immer für uns so an, als habe die Welt ganz viel mit mir zu tun. Also uns scheint automatisch das, was wir erleben, was wir denken und fühlen, im ersten Moment das Wichtigste von der Welt zu sein. Auch die eigene To-Do-Liste, das eigene Wohlergehen, all das ist aus unserer Sicht irgendwie das, was nun mal da ist, und worum zumindest ich mich kümmern muss. Und dann fällt es uns schwer zu akzeptieren, diese große, weite Welt, sie würde auch völlig ohne uns existieren. Die Welt würde zum Großteil einfach ohne uns weiterlaufen. Was sind wir, dass wir uns so wichtig nehmen? Dinge existieren, auch wir existieren, aber sie existieren offensichtlich nicht wegen uns und auch nicht für uns. Und wie gut ist es dann, wenn wir wissen, wem wir diese Frage nach unserem Platz im Universum stellen können. Und dass es einen Sinn hat, dass wir da sind. Wir sind zwar klein im Universum, aber wir sind nicht alleine im Universum. Wir können Gott suchen, Gott existiert Und er hat eine Bestimmung für uns. Und ihn können wir fragen, was ist der Mensch, dass du, Gott, an ihn denkst? Was ist dein Plan mit uns? Und genau damit geht es in dem Psalm weiter. Da wird diese Frage beantwortet. Gott bedient sich Babys, um seine Stärke zu zeigen, ernsthaft. Naja, schau doch mal, was ist denn der Mensch von dem Universum, klitzeklein, aus Erde geformt? Und was macht Gott mit ihm? Er setzt ihn ein als hohen Würdenträger. Verse 6 bis 9. Ich lese Vers 6. Denn du, Gott, hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Der Mensch ein wenig geringer geschaffen als Engel. Diese Verse werden in Hebräer 2 zitiert. Das hatten wir an Weihnachten. Hier steht im Urtext das Wort Elohim. Manche übersetzen das deswegen anders. Elohim heißt Gott oder Götter. Und oft wird der eine Gott damit bezeichnet. Manchmal werden aber auch die höchsten Engel als Götter bezeichnet. Es sind trotzdem geschaffene Wesen. Und der Mensch, er ist nur ein wenig niedriger gemacht als diese hohen geschaffenen Engelwesen. Er ist zwar körperlich und aus Erde geformt, aber trotzdem gekrönt. Gekrönt wie ein König und gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Das ist seine Krone, sein Kranz, seine Zierde. Was meinen diese Worte, Herrlichkeit und Pracht, damit gekrönt? Sie meinen, dass der Mensch etwas Besonderes ist, dass der Mensch irgendwie herausgehoben ist, er etwas an sich hat, das einen besonderen Glanz hat, eine besondere Charme. Und nicht im Sinne eines sichtbaren Glanzes, sondern mehr im Sinne von, der Mensch hat eine besondere Qualität, einen Vorzug, der zu bewundern ist, und der im ganzen Menschen sichtbar wird. Es ist eine besondere Würde, es sind besondere Fähigkeiten, eine Schönheit, eine Ehre. Und es lässt sich dann auch nicht auf irgendeine Einzelheit reduzieren, wie der Mensch ist wegen seines Verstandes herausgehoben oder wegen seiner Beziehungsfähigkeit oder sonst etwas. Nein, in seiner Gesamtheit hat der Mensch diese Herrlichkeit, diese Ehre, diese Hoheit. Und der Mensch hat sie verliehen bekommen. Diese Begriffe, Herrlichkeit und Ehre, werden sonst meistens auf Gott bezogen. Bei Gott sind Ehre und Herrlichkeit, von ihm kommen sie. Aber Gott erteilt sie. Er teilt sie mit dem Menschen. Er setzt dem Menschen diese Krone auf. Und dazu gehört dann auch Vers 7. Und auch hier ist David ganz nah am Schöpfungsbericht, auch in den Versen 8 und 9. Vers 7. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Der Mensch, als dieser hohe Würdenträger, er ist eingesetzt, um über Gottes Schöpfung zu herrschen. Und zwar als Verwalter, nicht als König über alles, sondern eher als königlicher Herzog, der von seinem König ein Stück Land anvertraut bekommt. Gott macht den Menschen zum Herrscher und zwar über das Werk seiner Hände. Der Mensch soll an der Stelle Gottes die Erde regieren. Er soll regelmäßig vor Gott erscheinen und darf nicht mit seinem Fleckchen Erde machen, was Gott nicht will. Der Mensch als Unterkönig. Er bleibt Gott Rechenschaft schuldig. Und das Werk seiner Hände, das, was unter dem Menschen ist, ist dann Vers 8 und 9. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Vers 8, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Der Mensch herrscht über die Tiere, das kennzeichnet den Menschen. Und früher war das noch viel greifbarer oder noch viel mehr eine Alltagserfahrung. Inzwischen sind wir da so weit, dass wir Tiere auch gut raushalten können aus unserem Alltag. Ich glaube, das hier ist auch nicht der Punkt, dass wir jetzt unbedingt den ganzen Tag uns um Tiere kümmern sollen. Sondern es zeigt sich, und das ist heute noch viel mehr als damals, ja, wir sind anders als die Tiere. Wir haben anders als die Tiere eine Verantwortung gegenüber Gott für unser Leben und alles, was damit zusammenhängt. Der Mensch, er hat die Fähigkeit zu herrschen. Der Mensch soll nicht nur leben, er soll nicht nur seinen Instinkten folgen, nicht nur um das besorgt sein, was vor Augen liegt. Er soll herrschen. Nicht im Sinne von ausnutzen oder beherrschen, drangsalieren, sich nur zunutze machen, sondern klug und fürsorglich regieren, Verantwortung übernehmen für sich und für andere. Der Mensch ist dazu geschaffen, zu herrschen, sich Gedanken darüber zu machen, wie er das tun kann. Und in der Weise, wie Gott über alles herrscht und regiert, so gab er dem Menschen die Erde, über sie zu herrschen und zu regieren, zu gestalten. Das, was Gott bereitgestellt hat, weiter benutzen, damit arbeiten, Sachen erfinden, weiterentwickeln, die ganzen schöpferischen Fähigkeiten nutzen, Musik machen, neue Geschmackskreationen entdecken, mit Sprache experimentieren und kommunizieren, auch zu Gott kommunizieren und dabei auch auf schwächere Gefäße Acht geben, auf schwächere Geschöpfe, ihnen mit der Fürsorge Gottes begegnen und dazu gehört dann auch, sich um die Tiere zu kümmern. All diese Sachen sind Teil von dem, was Gott sich für uns gedacht hat. Und in einer perfekten Welt würde all das super funktionieren. Alle zusammen und alle zur gemeinsamen Freude und zur Ehre Gottes. Das hatten wir auch beim letzten Mal. All das soll in Liebe geschehen. Und dann beschreiben diese Verse nicht die Situation nach dem Sündenfall, die beschreiben nicht das, was der Mensch auch ist, durch und durch ein Sünder, der es eigentlich nicht verdient hat, zu leben oder zu herrschen. Nein, diese Verse beschreiben die Perspektive von Eden, den guten Plan des Schöpfers, den er von Anfang an hatte. Mit uns klitzekleinen Erdlingen, die er aber als hohe Würdenträger eingesetzt hat. Gott hat uns Fähigkeiten schon durch die Schöpfung mitgegeben. Das heißt, allein dadurch, dass du Mensch bist, bist du etwas. Du bist gekrönt mit Gottes Ebenbildlichkeit, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, die der Schöpfer selbst dir verliehen hat. Und das gilt jedem Menschen, jedem, uneingeschränkt. Das ist dein Platz in der Mitte, klein im Universum, unter Gott, ein wenig niedriger als Engel. Aber in der materiellen Welt ein hoher Würdenträger, berufen, Gott zu repräsentieren. Und Gott hat dir diesen besonderen Status schon vor deiner Geburt gegeben, ohne Vorleistung von dir, ohne Bedingung. Beachte das, wenn du denkst, ich bin nichts oder was soll ich hier? Und beachte es, dass es jedem Menschen gilt. Du bist eingesetzt als hoher Würdenträger, von Gott eingesetzt. Und nur von Gott hängt das ab. Nur er kann das bestimmen und niemand sonst. Und dann kommen wir dahin zurück, wo der Psalm angefangen hat. Es geht gar nicht so sehr um den Menschen. Ja, er ist was Besonderes. Aber wie viel mehr sagt auch das etwas über Gott aus? Und darum, dass alles zum Lobe unseres großen Gottes. Mit ihm begann der Psalm und mit ihm endet er. Vers 2 lautete: Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Überall kann erkannt werden, wie herrlich du, Gott, bist. Der Name, der steht ja für die Person. Wie herrlich bist du als Person und wie herrlich zeigt sich das überall, da wo Menschen sind und auch da wo keine sind. Und nicht nur auf der Erde, sondern auch auf den Himmel hast du deine Hoheit gelegt. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelswerk verkündet seiner Hände Werk. Damit hatte David begonnen und dann die These aufgestellt: Gott, du bist so mächtig. Du kannst völlig ohnmächtige kleine Babys gebrauchen, um deine Stärke zu demonstrieren. Und dann kommt David ins Überlegen: Gilt das nicht für den Menschen überhaupt? Klitzekleine Erdenbürger zu hohen Würden und Diensten eingesetzt. Gott, und genau darin zeigt sich deine Herrlichkeit, deine Genialität, deine Weisheit, deine Schönheit und deine Liebe. dass du deine Fähigkeit zu herrschen teilst, dass du auch andere damit bereichern möchtest, selbst Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, zu leben und zu lieben. Und alles, was wir tun, soll diese, deine Herrlichkeit, widerspiegeln und bezeugen. Und so landet David genau da, nachdem er über den Menschen nachgedacht hat. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das steht über unserem Leben. Das soll sichtbar werden. Und das geht nur durch diesen einen Menschen, den wir vorhin besungen haben, Jesus. Und er ist dieses, oder er kam als Baby auf diese Welt, lebte ohne seine volle Macht zu gebrauchen, ohne Gewalt zu gebrauchen. Ein Baby, er kam als Baby, aus dem Gott seine Macht gründete. Und dann ist es wie bei einem Kunstwerk. Ein Kunstwerk zeigt, wie genial der Künstler ist. Man kann das Kunstwerk genießen, ja, aber man kann nicht dem Künstler, dem Kunstwerk Danke dafür sagen, dass es da ist. Bei tollen Bildern, bei tollen Musikstücken ist immer die Frage, wer hat das gemacht? Ihm gebührt Ehre und Lob. Allerdings kann man da heutzutage auch leicht Zweifel dran bekommen. So ging es mir auch bei der Predigtvorbereitung für Heiligabend. Da hatte ich dieses Bild gezeigt. Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert. Ein Bild. Ich habe ein schönes Bild von einem Dschungel gesucht und bin da letztendlich bei diesem Bild fündig geworden. Das habe ich entdeckt auf einer Internetseite, wo es ganz viele richtig schöne Bilder vom Dschungel gab. Und diese Bilder, die waren viel besser als alle, die ich davor so gesehen hatte. Wirklich klasse Aufnahmen. Und dann lese ich den Hinweis, dies sind KI-erzeugte Bilder. Also Bilder, die von einer künstlichen Intelligenz, vom Computer, einfach generiert wurden. Keine Ahnung, wie das im Detail funktioniert, aber es gibt Computerprogramme, die inzwischen so fit sind, dass du nur ein paar Stichworte reinschreibst und dann erzeugen sie dir solche Dinge, Fotos, die echt sind. KIs können herausragende Texte schreiben, sie können tolle Musikstücke komponieren und sie können wunderschöne Bilder generieren. Also steht da jetzt doch gar kein Künstler dahinter, niemand, der wirklich für die Schönheit dieses Bildes verantwortlich ist. Es ist nicht ganz so, weil auch die KI verwendet nur das Material, das Gott in diese Welt gelegt hat und der Mensch hat die KI entwickelt. Der Mensch ist dessen Schöpfer. Und dann ist auch hier, wenn wir das bis zum Ende fertig denken, Gott hat diesen Menschen gemacht. Gott hat ein Wesen geschaffen, das wiederum in der Lage ist, Maschinen zu bauen, die so schöne Bilder erzeugen können. Wie genial ist dann Gott, der solche Menschen schaffen kann? Deshalb, lass dich von menschlichen Fähigkeiten nicht blenden, sondern sieh sie als Verweis auf den Schöpfer. Zum Beispiel, wenn es im Sport darum geht, zu schauen, wer der Beste ist, dann ist das beeindruckend. Und es ist auch nicht alles nur Götzendienst, sondern zeigt das auch, wie erstaunlich Gott den menschlichen Körper geschaffen hat. Oder wenn wir unser Smartphone zur Hand nehmen. Es ist ein gefährlicher Zeitfresser, ja, und eine Tür zu vielen sündigen Dingen, ja. Aber die Technik dahinter. Es ist faszinierend, was damit möglich ist. Und dann glaube ich, lädt Psalm 8 dazu ein, einiges von dem, was wir Menschen fabrizieren, nicht direkt in den Kategorien Gut und Böse zu sehen, sondern über manches auch einfach zu staunen und dann vor allem über Gott zu staunen. Wir müssen ihn nicht da raushalten, wo uns manches zu profan erscheint. Sein Name ist herrlich auf der ganzen Erde. Wir können lernen, seine Herrlichkeit in den Dingen, die Menschen fabrizieren, zu entdecken. Was Gott im Menschen an Fähigkeiten angelegt hat, verweist auf ihn als Schöpfer. So wie ein Kunstwerk zeigt, wie genial der Künstler ist. Das Kunstwerk verweist uns auf den Künstler. So ist es auch bei folgendem Gedicht. Da das ich euch in Auszügen gerne vorlesen möchte. Das Gedicht ist von keiner KI geschrieben, da steht wirklich ein echter Mensch dahinter mit Namen Marco Michalczyk. Er ist Christ und will auf Jesus verweisen. Und ich starte mitten in dem Gedicht. Was ist dir heilig? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine hier nicht gut, ich meine Exzellenz, Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Genießendes Staunen, ob dieses Designs, das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämmen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frierend reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und es klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema für sein Meisterstück. Ein Meisterwerk in der Tat, ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute. Meine Sinne nicht betäuben, ihm nahe zu sein, ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herz hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent, will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig. Zitat Ende. Lasst uns das tun, unser Leben nutzen, dass andere Gottes Schönheit sehen und verstehen. Lasst uns das tun durch folgende zwei Dinge. Denk nicht zu hoch von dir, das steht dir nicht zu. Wir Menschen sind klein. Auch wenn wir bis zum Mond fliegen können oder KIs entwickeln können, wir Menschen sind klein und Gott ist so viel größer. Aber denk auch nicht zu niedrig von dir. Er hat dich dazu bestimmt, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Eine höhere Würde kannst du nicht haben. Komm zu Jesus, leb mit Jesus, dass er dir dabei hilft. Amen. Und ich darf euch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und mit diesem Herrn wünsche ich euch eine gesegnete Woche, noch einen gesegneten Sonntag und nehmt gerne noch einmal Platz. Wir hören noch ein Postludium.